Gott hat mich mal zu einem ganz interessanten Bibeltext geführt, der eigentlich gar nicht mit der Taufe zu tun hat, aber irgendwann dachte ich, ey, der ist ja richtig klasse im Zusammenhang mit der Taufe und den möchte ich mir jetzt in der Predigt mit euch anschauen. Steht in Matthäus Evangelium Kapitel 11 am Ende, Vers 28 bis 30. Da heißt es, oder beziehungsweise da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wen spricht Jesus hier an? Alle, für die das Leben schwer und mühsam ist. Warum könnte das Leben schwer und mühsam sein? Weil wir uns vielleicht echt anstrengen, alles gut und richtig zu machen, aber immer wieder feststellen müssen, wir schaffen es einfach nicht. Wir kommen einfach nicht aus unserer Haut, machen immer wieder denselben Mist, dieselben Fehler. Vielleicht ist auch deswegen schwer und mühsam unser Leben, weil Chaos und Verzweiflung herrschen in unserem Innern. Wir steigen einfach nicht durch, wir kommen mit unserem Leben nicht klar. Und vielleicht stecken wir auch noch ganz viel Kraft da rein, dass bloß niemand was merkt, wie wir eigentlich innerlich am Schlingern sind. Vielleicht ist auch nur der ganz normale Alltagswahnsinn, der uns zu schaffen macht. Oder eine todbringende Krankheit. Wir haben gehört, dass wir am Freitag Abschied nehmen mussten. Vielleicht bei uns selber oder beim Nahestehenden so eine Diagnose erfahren. Vielleicht ist der Arbeitsplatz gefährdet. Vielleicht macht uns einfach zu schaffen, was so als globale Entwicklung sich abzeichnet. Die vielen schlechten Nachrichten, die wir hören müssen und so weiter. Und was stellt uns Jesus jetzt hier in Aussicht in diesem Bibelwort? Ruhe für unsere Seelen. Ich habe mir überlegt, was heißt das? Fand es sehr interessant, so mal von den Neurowissenschaftlern zu hören, die gesagt haben, wenn unsere Gefühlswelt unter Druck steht, wenn unsere Gefühle in Stress geraten, vielleicht sogar in den Panikmodus kommen, dann können wir eigentlich keine klaren Gedanken mehr fassen. Dann schalten wir so in Überlebensmodus oder die Leute merken, wie hibbelig wir sind. Und es kann sein, dass dann die verträglichsten Menschen, mit denen man eigentlich gut klarkommt, wenn es für deren Seele sich bedrohlich anfühlt, dass die dann sogar unausstehlich werden. Vielleicht habt ihr auch Bilder von Leuten vor Augen. Ruhe für die Seelen. Also für mich ist es so eigentlich fast wie der Himmel auf Erden. Dann ist alles so im Frieden, im Shalom. Man ist ausgeglichen, es läuft so, es fluppt irgendwie vielleicht. Ruhe für die Seelen, dass wir Frieden im Herzen haben können. Ich finde, es ist ein ganz, 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 ganz hohes Gut. Und was sagt uns Jesus, wie wir an dieses hohe Gut kommen? Die Antwort von Jesus, die hört sich so an wie die universale Lösung für alle beunruhigenden und belastenden Lebensfragen. So quasi, ich habe jetzt hier die Zauberformel, das wende ich an und dann ist alles chillig in meinem Leben, dann habe ich Ruhe für die Seele und so weiter. So kann sich das anhören. Ich finde, es klingt schon reichlich vermessen, was da gesagt wird. Wenn man aber in den Blick nimmt, wer da zu uns spricht, dann ändert sich das vielleicht. Denn Jesus, der da zu uns spricht, man könnte es kurz und knapp vielleicht so formulieren, das ist der Schöpfer des Universums, zu Besuch auf seiner Erde, in menschlicher Gestalt, in übermenschlicher Mission, die von existenzieller Bedeutung ist für das gesamte Menschengeschlecht von Anfang bis Ende, samt dem gesamten Universum, was irgendwie auch da mit drin hängt. Also größeres Kino geht eigentlich nicht. Im Kino kann man natürlich schon noch Sachen sehen, was Menschen sich so ausgedacht haben. In der Fantasie kann man sich auch noch viel, viel ausdenken. Aber das Krasse ist, Wir reden hier über die reale Welt. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht, sondern das hat Gott gemacht und er hatte seine Gründe dafür. Und wenn man jetzt sich das vor Augen hält, dass da Gott selber zu uns spricht in diesen Worten, dann wird deutlich, dass uns da tatsächlich die wichtigste aller Antworten auf alle möglichen beunruhigenden und belastenden Lebensfragen angeboten wird. Und zwar von dem Einzigen, der im Unterschied zu uns Menschen wirklich weiß, wovon er spricht. Nämlich, was unser Leben im Kern ausmacht, wie wir ticken und was wir brauchen. Ich wollte eigentlich den ersten Teil noch. Klappt nicht? Okay. Dankeschön für die Unterstützung vom Beamer aus. So, also, Ruhe für unsere Seelen, das wird uns angeboten vom Schöpfer selbst. Jetzt die spannende Frage, was können oder vielleicht müssen wir dafür tun? Da sagt uns unser Gott, jetzt hätte ich es erst gebraucht, genau, komm zu mir und ich werde euch geben, was ihr braucht. Jesus sagt uns, kommt zu mir und dann bekommt ihr von mir, was ihr für eure Seelen so dringend nötig habt in dieser Welt, nämlich Frieden, Ruhe in euren Seelen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet wie ich bei dem Text. Ich finde, es ist etwas ganz, ganz Persönliches, dieses kommt zu mir. Da wird nicht gesagt, lernt ein Glaubensbekenntnis auswendig und glaubt erstmal an die Bibel und dass da alles wahr ist oder so irgendwie, sondern es ist erstmal, kommt zu mir. Da findet Begegnung statt. Da soll Kontakt entstehen zwischen zwei Persönlichkeiten, der ewigen göttlichen Persönlichkeit und uns Menschen mit unserer irdischen menschlichen Persönlichkeit. Gott ruft uns zurück in die Beziehung mit ihm, die uns verloren gegangen ist. Das ist das, was für mich hier ganz klar zum Ausdruck kommt. Aber Beziehung heißt eben nicht, dass damit schon alles geklärt ist, wann, wo und auf welche Weise Gott uns Ruhe und Frieden für unsere Seelen geben wird. Wir haben das ja erlebt am Freitag. Wir mussten schmerzlich Abschied nehmen von Isabel Kröning. Es hat wehgetan. Es wird auch weiter wehtun. Wir werden sie vermissen. Sie ist nicht mehr bei uns. Aber wir durften auch etwas davon erleben, wie völlig seltsam eigentlich ein unglaublicher himmlischer Trost auch da war. Jesus sagt uns nicht, wann, was, wie das dann passiert mit dem Frieden in unseren Herzen, aber er verspricht uns, wenn wir in die Beziehung zu ihm eintreten, wenn wir uns unter seine Obhut stellen, wenn wir mit ihm unterwegs sein wollen, dann wird er uns Ruhe und Frieden geben für unsere Seele. Und in dem Zusammenhang ist sehr wichtig, was Jesus dann weiter sagt. Er verwendet dafür eine für uns ungewöhnliche Formulierung. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Joch ist vielleicht manchen Christen noch so ein bisschen ein Begriff. Ich glaube, in der Welt kann man damit nicht mehr so viel anfangen. Damit ist gemeint ein großes Holz, so eine Art Querbalken, der so bei den Stieren, zwei Stiere nebeneinander, dann so auf den Nacken da gebunden wurde, damit die mit ihren Schultern ordentlich was ziehen können. Das war das Bild vor 2000 Jahren, was die Zuhörer sofort verstanden haben. Interessant ist, dass dieses Bild aber auch verwendet wurde, wenn junge Juden, die begierig waren, von einem Rabbi was lernen zu wollen, weil der cool war, der Rabbi, und der hat Sachen gesagt, wo sie gemerkt haben, da wollen sie auch mehr drüber erfahren, wenn die bei einem Rabbi Schüler sein wollten. Dann haben sie sein Joch, seine Lehre, das, was er zu sagen hatte, wofür er gestanden hat, haben das auf sich genommen, haben sich ihm untergeordnet, ihm unterstellt und waren dann mit ihm. Und wenn man das jetzt überträgt auf Jesus, was er da sagt, dann heißt es, werdet meine Schüler, kommt zu mir und werdet meine Schüler. Und Schüler sein heißt, nehmt an, was der Lehrer euch sagen und beibringen möchte. Man könnte es auch anders sagen, werdet meine Azubis, geht bei mir in die Ausbildung und eifert dem Vorbild des Meisters nach, werdet wie er. Man könnte auch sagen, werdet Teil meiner Mannschaft, dass Jesus sagt, werdet Teil meiner Mannschaft und ich werde euer Trainer sein. Euer Coach, euer Bergführer, euer Skipper, Mannschaftsarzt, Therapeut, Krisenmanager und alles in einem. Nehmt auf euch mein Joch, werdet meine Schüler. Und dann finde ich es total spannend, wie Jesus weitermacht. Ich habe schon wieder zu früh weitergeklickt. Dann sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da stellt sich derjenige vor, der unser Lehrer sein möchte. Kein knochenharter, unsensibler Lehrer, der ja Spaß dran hat, wenn er ja seine Schüler triezen kann und ja über ihre Grenzen rausbringen kann, wenn die zusammenbrechen und dann hat er dann noch seine Lust daran. Nee, ein sanfter, behutsamer Lehrer, der seine Schüler nicht kontrolliert, sondern der eine unfassbare Geduld für sie hat, immer wieder ihnen Chancen gibt und der auf Fehler auch barmherzig drauf guckt. Natürlich auch jemand, das steht jetzt nicht hier, aber das sehen wir aus der Bibel, der einschreitet, wo Dinge aus dem Ruder laufen, bei dem Lektionen so lange wiederholt werden, bis sie gelernt sind und der auch seine Schüler manche Suppe da mal auch mal selber auslöffeln lässt, wenn sie sich einfach nicht von ihm helfen lassen wollen. Sanftmütig, das ist eine profilierte Sanftmütigkeit. Aber Sanftmütigkeit ist der tiefe Kern von Gottes Wesen. Und bei all dem ist er demütig, also nicht von oben herab, rechthaberisch, altklug, besserwisserisch, ja, ich habe es ja gewusst, hättest du mal auf mich gehört, dann wäre das ja alles nicht passiert. Oder auch nicht so eine herablassende Barmherzigkeit. Ja, du armes kleines Würstchen, jetzt helfe ich dir mal großzügig. Ja. Nee, so ist Gott nicht. Jesus ist sanftmütig und demütig. Aber dabei eben auch kein Schwächling, der so als Fußabtreter der Nation, so als Duckmäuser unterwegs ist, so profillos. Nee, der hat ein klares, kerniges Profil an den Tag gelegt. Deswegen musste er am Schluss dann auch sein Leben lassen. Er hat klare Vorstellungen von dem, was richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht ist, was schädlich ist oder was gesund ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Da war er als Mensch hier auf der Erde. Kann man sich vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Wie ist es nun heute? Er ist nicht mehr hier, er ist jetzt wieder im Himmel. Er sagt, er ist auf eine unsichtbare Weise bei uns. Ich glaube, dass das Bild, was Gott uns gegeben hat, wie er damals mit seinen Zwölfen und den ganzen anderen da unterwegs war, war wirklich bewusst von Gott so gemacht, damit wir, die wir heute leben, auch ein Bild vor Augen haben, wie sowas im Realleben stattfindet. Dass wir uns auch genauso auf Beziehungen mit Gott einlassen können. Auch wenn er jetzt eben unsichtbar bei uns ist, bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, aber ansonsten soll das Gleiche passieren, wie es damals auch passiert ist. Er möchte in Beziehung mit uns sein. Er möchte, dass wir mit ihm in Kontakt kommen. Er möchte mit uns zusammen sein. Und das Geheimnis ist, dass das innerlich jetzt bei uns stattfindet, in unseren Herzen. Da will er bei uns sein und wir sollen bei ihm sein. So sollen wir Teil seines Teams werden. Und das Team ist zum Beispiel Gemeinde und da kriegt man dann auch Hilfe, weil es halt eben doch auch manchmal nicht so einfach ist mit einem unsichtbaren Gott. Aber deswegen hat er uns ja auch in ein Team gestellt. Und was ich auch so hilfreich finde, ist, wir haben die Evangelien. Gott hat dafür gesorgt, dass wir vier Bücher in der Bibel haben, wo berichtet wird über den irdischen Jesus, wie er damals unterwegs war. Das heißt, da können wir ihn selber kennenlernen. Da müsst ihr mir nicht glauben, was ich jetzt als Pastor hier von vorne erzähle, sondern ihr könnt selber nachlesen. Und wenn ihr Bibel lest, die Evangelien lest, wenn ihr ein offenes Herz habt, wenn ihr ein suchendes, fragendes Herz habt, kann es passieren, dass plötzlich das lebendig wird, was ihr da lest. Dass ihr plötzlich merkt, das hat der gemeint jetzt hier an dem Sonntag, wo die Taufe war und es uns erzählt hat. Ich habe es bisher nicht so richtig nachvollziehen können, aber in dem Moment, wo es sich vollzieht, werdet ihr merken, wow, das ist wahr. Das war wirklich der Mensch gewordene Gott und Schöpfer dieser Welt, von dem da berichtet ist. Und der will auch durch seinen Heiligen Geist uns heute begegnen, in unserem Herzen. Und das Schöne ist, wenn wir dann eben uns mit dem Neuen Testament beschäftigen, die Evangelien studieren, dann lernen wir das Profil von Jesus kennen. Und es hilft dann auch, dass wir unterscheiden lernen, was ist bei uns selbst oder bei anderen bloße Fantasie oder Wunschdenken, denn ja, im Gedanken ist ja im Grunde alles möglich, ja? Oder begegnet uns da tatsächlich der wahre Jesus? Ist der uns nah? Kommuniziert der mit uns? Auch wenn das Kommunizieren vielleicht nicht gescheit zu erklären ist, aber man spürt im Herzen, es findet statt. Ihr Täuflinge, die wir euch heute taufen dürfen, ihr seid alle schon mehr oder weniger lange mit Jesus unterwegs. Ihr seid alle Teil seines Teams geworden. Ihr lebt mit ihm, ihr wollt von ihm lernen, ihr wollt euch verändern lassen. Euch ist es wichtig, dass er an euren Herzen arbeiten kann. Ihr geht mit ihm durch dick und dünn. Wozu dann heute noch die Taufe? Also, für die Vergebung der Sünden wird sie nicht benötigt. Für das Angenommensein bei Gott auch nicht. Als Eintrittskarte in den Himmel ist sie auch nie gedacht gewesen, auch wenn manche das bis heute so meinen. Mitarbeiten, mitgestalten, Verantwortung übernehmen geht auch ohne Taufe. Wozu diese Taufe heute? Meine Antwort lautet, weil Gott uns ein unglaublich kostbares Geschenk gemacht hat, einzigartig, indem er uns Jesus geschenkt hat, indem Jesus für uns gestorben ist und Jesus das neue Leben für uns eröffnet hat. Das ist ein so kostbares Geschenk, da finde ich es angemessen, dass das gebührend gewürdigt wird, wenn man das in Empfang genommen hat. Dass es gebührend gewürdigt wird, dass es gültig sein soll, dieses Geschenk. Und für mich ist die Taufe heute eine Beurkundung dessen, was Gott schon längst bei euch gewirkt hat. Das soll sichtbar verbindlich gemacht werden. In der bewussten und willentlichen Taufe eines Menschen, der an Jesus glaubt, der ihm vertraut und der ihm treu sein will. Im Leben wie im Sterben, der nicht mehr sich selbst gehören möchte, sondern sagt, mein Leben hast du erlöst, Jesus, deswegen soll mein Leben dir gehören. Die Taufe ist ein Schritt an die Öffentlichkeit, ein Schritt des Glaubens in die Öffentlichkeit. Man könnte sagen, ein nächster Entwicklungsschritt, ein höheres Level in einer Beziehung, weil man sich persönlich eindeutig öffentlich festlegt und sagt, ich mache mich verbindlich, uneingeschränkt, ohne Vorbehalte, mit voller Verantwortlichkeit. Alle dürfen das sehen und dürfen mich später darauf ansprechen, wenn ich sage, soll nicht mehr gelten. Ja? Das ist wie bei der Eheschließung statt einem unverheirateten Zusammenleben. Es kriegt eine andere Form von Öffentlichkeit, von Verbindlichkeit, von ja, Würde, die der Beziehung angemessen ist. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, es gibt ja nicht nur die sichtbare Öffentlichkeit, so wie ich euch jetzt alle sehe, euch per Zoom leider nur in Form eines Handys. Es gibt eine sichtbare Öffentlichkeit, aber es gibt auch eine unsichtbare Öffentlichkeit. Die unsichtbare Welt, die uns umgibt, die guckt auch genau zu, was hier geschieht, was sich geistlich so bei uns tut. Beide Seiten der geistlichen Welt verfolgen das mit. Die eine Seite freut sich über diesen Schritt des mutigen in die Öffentlichkeit Tretens mit seinem Glauben und die andere Seite weiß um die Bedeutung dessen und die versucht dann dagegen zu arbeiten. Aber wir wissen, wer der Sieger ist. Das ist das Gute. Ihr lieben Täuflinge, wir werden euch nachher komplett unter Wasser tauchen. Manch einer will sogar länger unter Wasser bleiben. Mal gucken, wie uns das gelingt. Also nicht erschrecken, wenn dann jemand ein bisschen länger unter Wasser bleibt. Wir tauchen euch deswegen komplett unter Wasser, weil Gott immer den ganzen Menschen im Blick hat. Seelisch, wo wir Frieden brauchen, geistig, damit wir auch die wichtigen Dinge verstehen und eine gute Entscheidung treffen. Und all das Geistige und Seelische, das wechselwirkt auch mit unserem Körperlichen in beide Richtungen. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur ein bisschen Wasser drüber zu sprengen, sondern das so zu machen, wie es die ersten Christen praktiziert haben, richtig unter das Wasser. Und mit eurer Taufe nachher, wenn es so richtig für euch unter Wasser geht, bekommt ihr quasi eine Urkunde ausgestellt, die ihr am eigenen Leib erlebt. Eine Urkunde, die an euch selbst vollzogen wird, mit Datum, Ort und Unterschrift. Und unterschrieben ist diese Urkunde von Jesus mit seinem Blut, das für unsere Sünden geflossen ist. Und in dieser Urkunde steht dann, das bedeutet es inhaltlich, dass ihr Mitträger seines Jochs seid und für immer sein wollt, dass ihr auch mit unter sein Joch gegangen ist. Und seine Last ist deswegen leicht und sein Joch ist sanft, weil er selber mitträgt. Das könnten wir nämlich gar nicht alleine. Unsere Eintrittskarte in den Himmel, die hat Jesus für uns bezahlt mit seinem Leben. Und eingelöst wird diese Eintrittskarte durch unseren Glauben und unser Vertrauen auf Jesus und unsere Treue zu ihm. Und unsere Taufe, die soll uns da ganz fest dran erinnern, dass wir mit Haut und Haar, mit Geist und Seele ganz unserem Herrn und Erlöser gehören. Für diese Zeit und für die Ewigkeit. Amen.